Wir machen dann mit der Predigt weiter. Am 16.06. diesen Jahres stand ich auch hier vorne und habe gepredigt. Die Überschrift für die Predigt hieß Der Glaube in Zeiten von Alltagsmüdigkeit. Ich hatte da was mitgebracht gehabt. Wer weiß es noch? Was war das? Zum Demonstrieren. Andreas hat es vorgemacht. Genau, so ein Jonglierteller, ne? Genau, und ich hatte letztes Mal gesagt, dass ich so ein bisschen anknüpfen werde heute an die letzte Predigt und ja, einfach weitermachen werde. Das Thema für heute lautet Glaubensmüde. Vielleicht kurz ein paar Worte nochmal zur Predigt von letztes Mal, dass wir einfach hier anknüpfen können und weitermachen können. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich in unserem Alltag oder dass wir müde im Alltag sein können oder müde vom Alltag sein können, wie so ein Jonglierteller, den man ständig am Drehen halten muss. So ist das auch irgendwie gefühlt in unserem Leben. Wir haben Familie, wir haben unseren Beruf, wir haben vielleicht unsere Hobbys, dann haben wir noch unseren Glauben und die Gemeinde und alles muss irgendwie laufen und funktionieren. Das kostet Zeit. Und wir leben in einer Welt, wo wir immer mehr Möglichkeiten haben. Wir haben keinen Krieg, wir haben Ruhe, wir haben gewissen Luxus, wo einfach immer mehr neue Dinge erfunden werden und die kommen immer mehr zu unserem Leben hinzu. Und wir merken oft, dass unser Alltag, unser Leben sehr voll ist und irgendwie schaffen wir, oder immer weniger Zeit haben wir dadurch und Dinge kommen hinzu und unser Leben wird immer voller, immer voller. Wir haben keine Reserven, wir haben keinen Spielraum mehr in unserem Kalender. Das Leben füllt sich immer weiter, immer weiter. Ich hatte dann letztes Mal so einen Satz noch vorgelesen. Ich möchte ihn noch einmal vorlesen. Christen sind Menschen, die absichtlich mit weniger Möglichkeiten leben, als sie könnten. Noch einmal. Christen sind Menschen, die absichtlich mit weniger Möglichkeiten leben, als sie könnten. Könnte es sein, dass Gott kein Interesse hat, uns fit, gesund, reich, begabt zu machen, auf dass wir alle Möglichkeiten nutzen, die es gibt? Gott ist beschäftigt oder Gott ist damit beschäftigt, unser äußeres Leben zu verkleinern, damit sich unser inneres Leben vergrößert. Gott ist damit beschäftigt, unser äußeres Leben zu verkleinern, damit sich unser inneres Leben vergrößert. Das waren so die letzten Worte meiner letzten Predigt. Alltagsmüdigkeit, mit der hat jeder Mensch zu kämpfen und als Gläubige, als Kinder Gottes sind wir davon auch betroffen. Unser Alltag ist voll, wird immer voller und Alltagsmüdigkeit führt nicht selten zur Glaubensmüdigkeit. Unser Glauben leidet darunter. Wenn unser Alltag überfrachtet ist, unser Leben wird enger, wir haben weniger Spielraum für wichtige Dinge. Die Konsequenz ist Glaubensmüdigkeit oder auch Gemeindemüdigkeit. Wenn wir einfach lange genug einen vollen Alltag haben, merken wir, dass das Leben zunehmend stressig wird. Wir fühlen uns überladen. Unser Alltag, unser Leben leidet darunter, unser Glaube leidet darunter. Und Jesus sagte damals schon, dass unser Leben nicht so sein soll oder dass wir aufpassen sollen, dass die Dornen und Disteln oder wie Jesus es dann sagt, das sind die Sorgen unseres Lebens, den guten Samen Gottes nicht ersticken sollen, dass anschließend keine Frucht möglich ist, weil der gute Samen von den Sorgen, von den Disteln und Dornen erstickt wird. Wir sollen aufpassen. Jesus warnt uns davor. Und wenn wir alleine den Wunsch haben und sagen, okay, wir wollen eigentlich da aussteigen, wir wollen nicht, dass wir alltagsmüde sind, wir wollen einfach ein bisschen mehr Platz schaffen, dass wir Zeit haben für wichtige Dinge in unserem Leben, allein der Wunsch wird nicht reichen. Wenn wir etwas wünschen, wir müssen etwas tun, wir müssen aktiv beten, aktiv sein. Und auch wenn wir einfach nur beten, Herr, schenke mir einen weniger vollen Alltag, auch das wird nicht reichen. Wir müssen konkrete Entscheidungen treffen, wir müssen vielleicht unsere Prioritäten neu ordnen. Wir müssen ganz bewusst zu Dingen, die vielleicht auch wichtig sind in unserem Leben, Nein sagen. Nein sagen, um einfach mehr Platz und mehr Raum im Leben zu schaffen und zu bekommen. Unser Leben müssen wir vielleicht neu ordnen, damit wir nicht alltagsmüde sind, sondern dass wir Zeit und Spielraum und Reserven haben für unser Glaubensleben, für die Gemeinschaft mit Gott, für die Gemeinde. Heute soll es einfach um Glaubensmüdigkeit gehen. Was ist das? Was ist Glaubensmüdigkeit? Wenn ich vielleicht euch fragen würde, was stellt ihr euch darunter vor, wenn jemand glaubensmüde ist? Wie äußert sich das? Wir merken oft, dass es nicht selbstverständlich ist, dass unser Glaube lebendig und frisch ist. So wie mit vielen anderen Dingen in unserem Leben, die wir vielleicht einmal gut angefangen haben und plötzlich merken wir, irgendwie schwächelt das, es ist nicht mehr so viel Leidenschaft da, die Kraft geht uns irgendwie verloren, es scheint so irgendwie reglos dazustehen, es ist irgendwie keine Bewegung, es ist irgendwo ein Stillstand, die Leidenschaft und der Mut schwindet. So kann es auch in unserem Glaubensleben dazu kommen, dass der Glaube nicht mehr frisch ist, dass er nicht mehr lebendig ist, dass er irgendwo an einem Punkt stecken geblieben ist und wir bleiben einfach auf diesem Punkt und eigentlich sind wir nicht zufrieden damit und aber das ist der Ist-Zustand. Vielleicht einige Möglichkeiten, wie das zum Ausdruck kommt, wie Glaubensmüdigkeit aussehen kann in unserem Leben, dass unser Leben mit Gott sich zunehmend distanziert. Das heißt, Gott rückt immer weiter in die Ferne, wo wir einmal vielleicht irgendwie ganz nah bei Gott waren. Plötzlich merken wir, dass Gott immer weiter sich von uns entfernt gefühlt. Dass unsere erste Liebe zu Gott verloren geht, dass uns andere Dinge plötzlich wichtiger sind im Leben. Wir haben vorhin gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, wenn das plötzlich nicht mehr der Fall ist. Geistliche Übungen wie Gebet oder Bibellesen oder der Besuch der Gottesdienste oder Geben oder Dienen gehen immer weiter verloren oder kommen uns abhanden, werden immer mehr zur Seltenheit in unserem Leben. Es findet kein Wachstum im Glauben mehr statt, keine Veränderung. Demzufolge gibt es auch irgendwie keine Frucht mehr in unserem Leben. Es fällt uns immer schwerer, Gott zu vertrauen. Und Glaube wird plötzlich zur Randerscheinung in unserem Leben, ja, wie ein Hobby. Man lebt seine Berufung nicht mehr. Man vergräbt seine Pfunde, seine Talente. Man wird geistlich zunehmend unzufrieden. Man wird undankbar. Man wird frustriert geistlich. Es wird schwieriger, den anderen uns immer etwas recht zu machen. Oder auch Gott wird es immer mehr schwieriger, uns etwas recht zu machen. Wir entwickeln uns zu einem Konsumenten, wo wir nicht geben, sondern wo wir ein Konsument sind, wo wir uns vielleicht bedienen lassen von Gott, vielleicht von Menschen, von der Gemeinde, aber nichts dafür tun wollen. Das sind so vielleicht einige Möglichkeiten, wie sich Glaubensmüdigkeit in unserem Leben sichtbar machen kann. Das Wort Müdigkeit oder müde sein, das kommt in der Bibel eigentlich nicht gut weg. Es wird eigentlich meistens oder so gut wie immer negativ erwähnt. Und ja, wir kennen das von uns eigentlich, Müdigkeit, das will ja eigentlich keiner. Eigentlich wollen wir alle fit sein. Wir merken, dass wenn wir müde sind, dann legen wir uns hin und ja, wenn wir müde sind, dann kann man mit uns irgendwie nichts anfangen. Und Jesus warnte schon damals, im Neuen Testament möchte ich einfach einige vier Bibelstellen lesen, wo die Bibel uns einfach warnt vor Müdigkeit, vor Schlafen, vor Einschlafen, vor sich zurücklehnen. Zum Beispiel in Markus 14, Vers 38, da sagt Jesus, Markus 14, 38, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also auch Jesus wusste damals, Jesus war realistisch, er wusste, dass wir vielleicht willig sind, dass wir wollen, dass wir nicht müde sein wollen, dass wir geistlich fit bleiben wollen, dass wir weitermachen wollen, dass wir dranbleiben wollen. Der Geist ist willig, wir wollen. Aber Jesus weiß auch, dass unser Fleisch schwach ist, dass wir nicht immer das tun können, was wir wollen. Deswegen warnt uns Jesus hier, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zu den Römern heißt es in Römer Kapitel 13, Vers 11, Römer Kapitel 13, Vers 11 heißt es, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Also bei den Korinthern war das so, als sie sich bekehrt haben, als sie gläubig geworden sind, hatten sie ganz stark die Erwartung, okay, sie werden jetzt gläubig und jetzt irgendwie in unmittelbarer Zeit werden die Menschen entrückt, Jesus kommt und dann sind sie bei dem Herrn Jesus. Und jetzt vergeht eine Zeit, es vergehen 10 Jahre und Jesus ist immer noch nicht da. Und plötzlich irgendwie schläft der Glaube ein, sie werden müßig, sie werden schwach, sie lehnen sich zurück. Und hier heißt es, und das tut, weil ihr erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da ihr gläubig wurdet. Also jetzt, wenn ihr 10 Jahre vergangen sind, ihr seid jetzt noch näher zu dem Punkt. Steht auf und wartet nicht einfach, dass es jeden Moment geschieht, sondern wacht auf, steht auf von eurem Schlaf. 1. Korinther 15, Vers 13. Schreibt Apostel Paulus. 1. Korinther 15, Vers 33. Moment. Lasst euch nicht... Moment, da habe ich was Falsches aufgeschrieben. Vers 34. Werdet doch einmal nüchtern, recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Also auch ein Zustand, wenn man nicht nüchtern ist, wenn man nicht wach ist, wenn man irgendwie nicht ganz bei der Sache ist, und Apostel Paulus warnt sie, werdet doch einmal nüchtern und sündigt nicht. Scheinbar steht man in der Gefahr, wenn man nicht nüchtern ist, zu sündigen. Und er sagt sogar, denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich zu eurer Schande. Es ist schon mal so weit gekommen, dass einige nicht auf der Hut waren, dass sie nicht ganz bei der Sache waren. Sie fingen an zu sündigen und Paulus muss sagen, einige wissen von euch gar nichts von Gott. Oder in Matthäus Kapitel 25 von 1 bis 13, eine Begebenheit, ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt. Matthäus 25, 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Also die Hauptaussage, das, was Jesus damit sagen will, haben wir hier im letzten Satz gelesen. Darum wachet, seid auf der Hut. Ihr wisst den Tag noch die Stunde, seid wachsam. Jesus warnt hier davor, nicht zu wachen. Und Jesus ist auch so realistisch und ich finde das gut, wie das hier in dem Gleichnis heißt, dass alle 10 eingeschlafen sind. Es waren nicht 5 super Fromme, die nie Probleme hatten, die nicht eingeschlafen sind, sondern alle 10 sind eingeschlafen. 5 von ihnen waren aber nicht mehr in der Lage, ihr Feuer wieder anzufachen, ihre Lampen wieder anzuzünden. Sie hatten zu wenig Öl. 5 von ihnen sind zwar auch eingeschlafen. Es kann passieren, dass wir als Gläubige, als Kinder Gottes müde werden, dass wir glaubensmüde werden. Aber sie waren in der Lage, ihre Lampen wieder zu entzünden, sodass, als der Bräutigam kam, sie bereit waren. Sind wir in der Lage, unsere Lampen zu entzünden, wenn wir einmal glaubensmüde werden? Jesus warnt uns davor, oder die Bibel warnt uns davor, einzuschlafen, nicht nüchtern zu sein, weil Jesus weiß, dass wir einfach in der Lage sind oder dass es einfach das Problem der Menschen ist, weil unser Leib schwach ist, dass wir müde werden, dass wir einschlafen können. Ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, was sind so Gründe, warum werden Menschen glaubensmüde? Warum wird der Glaube von Menschen müde? Warum ist er nicht immer gleich gut, immer bei 100%, bei 101%, so kratzt immer so bei voller Drehzahl wie so bei seinem Auto, sondern es ist irgendwie so, es gibt so Schwankungen in unserem Glauben. Was sind so die Gründe, warum Menschen glaubensmüde werden? Das ist nicht nur ein Phänomen unserer heutigen Zeit, dass nur heute Menschen glaubensmüde sind. Auch durch die ganze Bibel hindurch finden wir Menschen, die Gott nachgefolgt sind, die Gott vertraut haben, die Gott geglaubt haben und die auch glaubensmüde geworden sind. Und vier von ihnen möchte ich einfach erwähnen. Das sind vier Personen, bei denen es unterschiedliche Gründe gab, warum sie glaubensmüde geworden sind. Vielleicht gibt es einfach noch mehr heute Gründe, warum Menschen glaubensmüde werden können. Aber lass uns einmal kurz die Personen anschauen. Was waren deren Gründe, warum sie glaubensmüde geworden sind? Vielleicht sind das auch heute Gründe, warum wir glaubensmüde werden können. Als erstes habe ich Sarah. Das ist die Frau von Abraham. Gott verheißt Abraham Kinder. Er sagt, ich will aus dir ein großes Volk machen. Und jetzt, wo sie auf die 100 zugehen und sie haben immer noch keine Kinder, fragt sich Sarah, was ist mit der Verheißung? Gott hat uns doch versprochen, dass wir Nachkommen bekommen werden. Aber wir sind schon aus dem biologischen Alter raus, wo wir Nachkommen bekommen können. Sarah zumindest. Und sie fängt an zu zweifeln. Sagt, hat Gott uns vergessen? Und sie unternimmt dann, um etwas nachzuhelfen, und da heißt es in 1. Mose 16, Vers 2, da sagt Sarah, und Sarah sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme der Frau. Also sie meinte, vielleicht ist das der richtige Weg. Vielleicht will Gott uns so auf diese Art und Weise Nachkommen schenken. Und sie unternimmt etwas. Sie vertraut nicht mehr. Und wir wissen, dass einfach durch diese Sache dann viele Probleme bis in unsere heutige Zeit entstanden sind. Bei Sarah war das Problem, dass eine vielleicht ausbleibende Gebetserhörung dazu geführt hat, dass sie glaubensmüde geworden ist. Eine Verheißung, die sie von Gott bekommen hat, ihr werdet Nachkommen bekommen, die zog sich und zog sich und zog sich. Und es war schon, eigentlich so logisch überlegt, nicht mehr möglich. Gott, du hast es doch versprochen, du hast doch gesagt. Und die Zeit geht und wir haben immer noch keine Nachkommen. Es ist ein unerfüllter Wunsch, Kinder zu haben, oder unerfüllte Erwartungen in unserem Leben, die dazu führen können, dass wir glaubensmüde werden. Vielleicht ist es bei dir auch so im Leben. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Glauben. Vielleicht hast du auch dein Vertrauen Gott gegenüber verloren, das wiederum zur Glaubensmüdigkeit in deinem Leben führt, weil du vielleicht eine unerhörte Gebetserhörung hast, vielleicht eine Sache, wofür du schon lange betest, vielleicht um ein Kind, vielleicht auch wie bei Sarah und Abraham, oder vielleicht um einen Mann, oder vielleicht um Gesundheit, um andere Dinge, unerfüllte Wünsche, die du hast, wo du vielleicht lange für betest, vielleicht Verheißungen, worauf du dich stützt und irgendwie tut sich da nichts. Diese Dinge können auch bei uns heute dazu führen, dass unser Glauben müde wird. Eine andere Möglichkeit, der Prophet Elia, ein Mann Gottes, ein Prophet, der dazu da war, den Menschen das zu sagen, was Gott wollte. Elia ist unterwegs und das Volk, das wankte zwischen Gott und den Göttern, die sie angebetet haben. Und Elia sagt zu dem König Ahab, was hinkt ihr auf beiden Seiten? Entweder seid Gott gehorsam oder folgt den Baalen, folgt den Göttern. Und dann fordert er sie heraus und sagt, lass uns einen Altar bauen und schauen, welcher Gott stärker ist. Und wir kennen die Begebenheit wahrscheinlich, die meisten, dass Gott Wunder tut, es kommt Himmel vom Feuer und frisst den Altar und das Tier auf. Und wir sehen, es hat dann nicht geregnet eine ganze Zeit, und Elia betet und dann kommen wieder Wolken und es fängt an zu regnen. dass die Isabel, die Königin, sie droht daraufhin, Elia, und Elia läuft weg, versteckt sich und er ist todmüde. Und 1. Könige 19, Vers 3 und 4 können wir lesen, was dann passiert ist. 1. Könige, Kapitel 19, Vers 3 und 4, da heißt es: Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Also er erlebt so große Dinge mit Gott, er erlebt, dass Gott vom Himmel Feuer schickt, er erlebt, dass auf sein Gebet hin Gott Wolken schickt und es fängt wieder an zu regnen. Also wirklich ein Naturwunder, die Elia erlebt. Da ist eine Frau, die ihm droht und er bekommt Angst, er läuft weg und will nur noch sterben. Also Konflikte und Kämpfe im Leben können dazu führen, dass unser Glaube müde wird. Wir können vielleicht im Dienste des Herrn stehen, wir können vielleicht Dinge tun und dann kommt der Moment, wo wir einfach müde sind vom Kämpfen, vom Durchhalten, von den ganzen Dingen, kann unser Glaube müde werden. Eine weitere Person, eine weitere Möglichkeit, warum unser Glaube müde werden kann, diese Person wird uns nicht mit Namen in der Bibel erwähnt. Es ist die Frau von Hiob. Hiob, ein reicher Mann seiner Zeit damals, er hatte viele Kinder, er war sehr reich, hatte viel Besitz, viele Rinder, viele Schafe und wirklich ein reicher Mann seiner damaligen Zeit. Und dann sterben, oder Gott nimmt ihm alle seine Kinder weg, alle Kinder sterben, sein ganzer Besitz geht verloren und auch er selber wird todkrank, dass er nur noch da sitzt mit seiner schweren Hautkrankheit und wartet eigentlich, dass er nur noch stirbt. Während Hiob das irgendwie alles ertragen kann und an Gott festhält, sehen wir bei seiner Frau, dass sie zu ihm sagt, in Hiob 2, Vers 9, Hiob 2, Vers 9, da sagt seine Frau: Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Also wir sehen, dass der Glaube von Hiobs Frau todkrank war. Nicht nur tot oder glaubensmüde, sondern eher todmüde war. Und sie sagt zu ihrem Mann: Sage Gott ab, willst du immer noch fromm sein, diesem Gott? Warum lässt er das alles zu? Willst du noch immer an diesem Gott festhalten? Sag diesem Gott ab, fluche ihn, lass ihn beiseite liegen und stirb einfach. Wer sowas zulässt in deinem Leben, das geht gar nicht. Während Hiob an seinem Glauben festhält, reagiert die Frau, die ja nicht, also nicht mittel- oder unmittelbar betroffen ist, und sagt: Sage Gott ab. Einfach Dinge, die in unserem Leben vorkommen, vielleicht der Verlust eines einer lieben Person, vielleicht des Mannes oder der Frau, der Verlust vielleicht von Kindern oder der Verlust von Besitz in unserem Leben, das, was wir haben, oder wenn wir vielleicht selber schwer krank werden, kann dazu führen, dass unser Glaube müde wird, dass wir müde werden, dass wir kein Vertrauen mehr haben, dass wir irgendwie nicht weitermachen wollen, dass wir vielleicht so reagieren wie die Frau von Hiob. Eine letzte Person, ein Mitarbeiter von Apostel Paulus, Demas. Paulus erwähnt ihn eigentlich erstmal positiv in seinen Briefen. Dieser Demas, er war unterwegs mit Paulus auf den Missionsreisen und wir lesen, dass Paulus ihn erwähnt und dieser Demas, er grüßt die Gemeinden und sagt und so begeistert und der Demas grüßt euch und erkennt euch und er findet das gut, was ihr macht. Und dann in seinem Brief in 2. Timotheus 4, Vers 2 geschieht etwas mit Demas. Und Paulus beschreibt das und muss Timotheus folgende Sache mitteilen. In 2. Timotheus 4, Vers 2. Da sagt Paulus: War das 1. Timotheus 4, Vers 2? Ich habe mir die falsch Bibelstelle aufgeschrieben. Da geht es auf jeden Fall darum, dass Paulus sagt, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Demas ist nicht mehr dabei. Also Demas haben scheinbar diese ganzen Strapazen, die Entbehrungen, die Apostel Paulus unterwegs auf sich nehmen musste, die Verfolgungen, die Anfeindungen, wo Demas mit dabei war bei diesen Missionsreisen, es war ihm einfach irgendwie zu viel geworden. Er wollte ein bequemeres Leben haben. Er wollte etwas mehr, ein etwas ruhigeres Leben haben. Und er hat die Welt lieb gewonnen. Das heißt, er wollte einfach Ruhe haben. Er wollte deshalb einfach nicht mehr dabei sein. Er wollte so leben wie alle anderen auch. Er hat die Welt lieb gewonnen und er ist nicht mehr dabei. Vielleicht auch ein Grund, warum Menschen heute glaubensmüde werden. Wird ihnen einfach zu viel. Vielleicht einfach auch in der Gemeinde, in dem Dienst des Herrn. Uns wird es zu viel und wir geben unseren Glauben auf. Und diese Gründe, es sind keine Lappalien, es sind nicht Kleinigkeiten. Es sind eigentlich alles gute und wichtige Gründe, wo wir sagen, ja, das sind wirklich große Sachen, das sind keine Kleinigkeiten. Und trotzdem ist es nicht wert, seinen Glauben aufzugeben wegen diesen Dingen. Diese Dinge dürfen und sollen nicht dazu führen, dass unser Glauben müde wird oder dass unser Glaube todmüde wird, wie bei Sarah, wie bei der Frau von Hiob. Nun, wie können wir wach bleiben? Wie können wir aufstehen? Was können wir tun, damit unser Glaube nicht todmüde wird? Und wenn er vielleicht todmüde ist, wie schaffen wir das aufzustehen? Ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen aus Hebräer Kapitel 12, Vers 12. Einfach zu merken, Hebräer 12, Vers 12. Da sagt uns der Hebräerschreiber, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Vers 13 auch noch. Und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Noch einmal. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen. Vielleicht kennt das jemand von euch, wer vielleicht schon mal im Krankenhaus lag, eine längere Zeit, wo er nicht aufstehen durfte, weil er einfach so krank war, dass dann irgendwann die Muskeln abbauen an den Händen, an den Füßen, wo man wirklich vielleicht eine längere Zeit liegen muss im Bett. Und dann ist man nicht mal irgendwann in der Lage, seine Hände zu heben oder seinen Fuß zu heben, weil die Muskeln dadurch, dass sie nicht bewegt werden, bauen immer mehr ab und hat keine Kraft mehr. Und dann, wenn man wieder so weit gesund ist, dass man aufstehen könnte, dann schafft man es nicht alleine. Man muss dann dieses wirklich wollen und sich überwinden, aufzustehen und zu versuchen, die Beine oder die Hände müssen trainiert werden, dass die Muskeln wieder aufgebaut werden, dass man wirklich stehen kann, dass man seine Hände gebrauchen kann. Und hier heißt es, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. In einer anderen Übersetzung heißt es nicht wankenden Knie, sondern macht gerade Wege mit euren Schritten oder macht sichere Schritte, macht gerade Schritte. In Vers 13 ist das, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr, und macht sichere Schritte mit euren Füßen, da ist es in einer anderen Übersetzung, macht gerade Wege oder geht gerade Wege. Also die Bibel fordert uns auf, aktiv zu werden, unsere müden Hände zu stärken. Das ist eine Entscheidung, das ist etwas, was wir wollen müssen, das, was nicht einfach von alleine kommt. Wir müssen es wollen, unsere müden Hände stärken. Unsere wankenden Knie, wenn wir vielleicht stehen, wie ich gesagt habe, dieses Beispiel, wenn jemand im Krankenhaus lag lange, die Muskeln abgebaut sind, er wird auch erstmal nicht sofort stehen. Er wird erstmal vielleicht so mit Hilfe stehen müssen, aber nach und nach wird er in der Lage sein zu stehen. So fordert uns hier die Bibel auf, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen oder geht gerade Wege. Oft ist das so, wenn Menschen glaubensmüde sind oder glaubensmüde werden, dass sie in ihrem Glaubensleben einen Zickzackkurs fahren. Wir haben vorhin gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wir haben nicht mehr dieses Ziel, wo wir hinaufschauen können, wo wir Jesus wirklich vor Augen haben, dass wir gerade Wege gehen. Heute ist das wichtig, morgen ist das andere wichtig. morgen ist das andere wieder. Und so geht man immer hin und her. Man hat nie einen klaren Kurs, man hat nie das Ziel irgendwie vor Augen, sondern man geht einmal nach links, man geht einmal nach rechts. Und irgendwie ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir sollen einen geraden Weg haben, wir sollen unser Ziel vor Augen haben. Und Jesus zeigt oder sagt, was es bedeutet, diesen geraden Weg zu gehen. Und Jesus druckst da nicht rum oder redet nicht um den heißen Brei, sondern Jesus sagt, was es genau bedeutet, was es heißt. Und in Lukas Kapitel 9, 57 bis 62 möchte ich lesen. Lukas Kapitel 9, 57 bis 62. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in mein Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus sagt zu dem, oder einer sagt, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuvor das und das machen. Lass mich zuvor hingehen und mich verabschieden. Ein anderer sagt, ich will dir auch nachfolgen, aber lass mich zuvor meine Toten begraben. Also Jesus hat nichts dagegen, wenn man sich verabschiedet. Jesus hat nichts dagegen, wenn man seinen Angehörigen, der verstorben ist, begräbt. Darum geht es Jesus nicht. Das war damals auch im Judentum sehr wichtig, dass man wirklich seinen Angehörigen die letzte Ehre gibt und ihn beerdigt. Darum geht es Jesus nicht, um sich verabschieden zu dürfen oder einen Toten zu begraben. Jesus will einfach nur damit aufzeigen, dass viele Menschen einfach so sind, ich will dir nachfolgen, aber ich will auch noch das, ich will noch das, ich muss noch das, ich muss noch das. Und Jesus sagt, nein, nicht so. Wenn ihr mir nachfolgt, dann folgt mir nach. Ich soll der Mittelpunkt in eurem Leben sein und nicht viele andere Dinge, die auch wichtig sind. Ich soll im Mittelpunkt in eurem Leben sein. Das ist, glaube ich, sehr geradlinig, das ist sehr direkt. Lukas 14, Vers 25, ein bisschen weiter, einige Kapitel weiter, sagt Jesus, Lukas 14, 25 bis 33. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000? Wenn nicht so, schickt er einen Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also ich denke mal, direkter kann man es nicht sagen. Das ist keine gute Werbung, die hier Jesus macht. Jesus sagt, wem ich nicht mehr wert bin als seine Mutter, als sein Vater, als seine Kinder, ja sogar als das eigene Leben, der kann mir nicht nachfolgen. Ich glaube, heute ist ein Großteil der Christenheit so, dass wir ja gläubig sein wollen. Die Leute wollen gläubig sein, sie wollen, dass Gott ihnen hilft, die wollen irgendwie mit Gott gehen. Aber das, was hier Jesus sagt, was es heißt, wirklich geradlinig sichere Schritte zu gehen, gerade Wege zu gehen, das ist doch wirklich, das ist nicht viel, das ist wirklich alles. Wenn man sein Leben aufgeben muss, um Jesus nachzufolgen. Jesus verlangt nicht viel, Jesus verlangt alles von uns, dass wir unser eigenes Leben verleugnen und ihm nachfolgen. Oder mehr als unser eigenes Leben können wir nicht geben. Aber Jesus sagt es hier, wer nicht dazu bereit ist, der kann mir nicht nachfolgen. Und er bringt auch Beispiele und sagt, wenn jemand bauen will und er überschlägt die Kosten nicht, ja, irgendwann werden die Leute lachen. Er nimmt einen kleinen Kredit auf und will aber eine Villa bauen, das geht nicht. Genauso wie einer, der in den Krieg ziehen will und weiß, okay, der Gegner wird mit 20.000 Soldaten dastehen und ich habe nur 10.000, geht nicht, ich werde verlieren. Und so sagt Jesus auch, wer mir nachfolgen will, der muss die Kosten überschlagen. Das, was Jesus sagt, das ist wirklich direkt und geradlinig. Und dazu sind, glaube ich, viele Menschen heutzutage nicht bereit. Und ich merke das auch an mir und ich denke mal, wir merken das einfach auch an uns, dass wir gerne bereit sind, uns von Jesus helfen zu lassen, dass wir vielleicht bereit sind, gläubig zu sein, aber vielleicht unser Leben zu verleugnen, unser Leben aufzugeben, um Jesus nachzufolgen, das ist wirklich viel und es fällt uns schwer. Eine letzte Bibelstelle, du sagst vielleicht, ja, ich will es eigentlich, aber ich schaffe es nicht. In Philipper 2, 12 und 13, damit schließe ich auch, Philipper Kapitel 2, die Verse 12 und 13, da schreibt Paulus zu den Philippern, also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Willen. Schaffet, dass ihr selig werdet. Das ist etwas, was wir als Menschen tun, dass wir etwas wollen. Aber es ist auch gleichzeitig Jesus oder Gott oder der Heilige Geist in uns, der es vollbringt und der es möglich macht, der uns auch das Wollen und das Vollbringen gibt. Wir müssen es wollen. Gott von seiner Seite gibt uns seine Verheißung oder gibt uns seine Zusage, dass er uns auch das Wollen schenken möchte. Aber nicht nur das Wollen, dass es einfach beim Wollen bleibt, sondern Gott befähigt uns auch, dass wir in der Lage sind, ihm nachzufolgen, dass wir nicht ständig glaubensmüde sind, sondern dass wir dranbleiben, dass wir das Ziel erreichen. Ich meine, in unserem Alter kennen wir das, ja? Wenn wir zur Arbeit gehen, dann muss man uns nicht ständig immer aufwecken. Man muss uns nicht immer sagen, du musst aufstehen. Das ist irgendwie so drin, weil wir wissen, wenn wir immer wieder zu spät kommen werden, es kann unseren Job kosten. Oder wenn wir die Kinder zur Schule fertig machen müssen, wenn die Kinder noch klein sind, wenn die Mutter nicht aufsteht, die Kinder zur Schule fertig macht, dann gehen die Kinder vielleicht ohne das Pausenbrot zur Schule oder vielleicht mit, keine Ahnung, zerrissenen Hosen, die Hose falsch rum an, das T-Shirt auf links und so weiter. Ja, wenn die Mutter nicht rechtzeitig aufsteht, die Kinder fertig macht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Kinder dann ja, irgendwie zur Schule vielleicht gehen. So ist auch in unserem Glaubensleben, wir müssen dranbleiben, dass es nicht irgendwie wird, sondern dass wir in der Lage sind, unser Glauben zu leben, unsere Berufung zu leben, dran zu bleiben und dass wir in der Lage sind, aufzustehen, wenn wir müde werden. Ich möchte einfach mich und uns einfach dazu motivieren, dass wir, wenn wir glaubensmüde werden, und das können wir werden, wir haben das gesehen an den Beispielen in der Bibel, ein Prophet, der glaubensmüde wurde, Männer und Frauen, die glaubensmüde wurden, Menschen, die schon lange auch mit Paulus unterwegs waren, gute Vorbilder mit sich hatten oder um sich hatten, auch sie können glaubensmüde werden, dass wir einfach in der Lage sind, wieder aufzustehen, dass wir genug Öl haben, unsere Lampen wieder zu entfachen, wenn sie zu erlöschen drohen, dass wir aufstehen, dass wir nicht glaubensmüde bleiben, sondern dass wir aufstehen, lebendig und fit werden in unserem Glauben. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du willst, dass wir dir nachfolgen. Du hast uns zuerst geliebt und du willst, dass wir das Ziel erreichen, dass wir da sind, wo du bist. Und du kennst aber auch unsere Schwachheit. Du kennst manchmal unseren Willen, unseren Alltag, Dinge, die uns beschäftigen, die um uns herum sind. Dass unser Glaube auch einschlafen kann, dass er müde werden kann, dass wir irgendwie im Glauben vielleicht festgefahren sein können und irgendwie nicht weiterkommen. Unser Glaube geht so vor sich her, dümpelt vor sich her und hat keine Kraft, keine Vitalität mehr. So schenke du uns aufzustehen, dass wir unsere müden Hände stärken, dass wir die wankenden Knie stärken, dass wir aufstehen, uns aufraffen, dass wir sichere Schritte machen, dass wir lernen, wie wir aufstehen können, dass wir da nicht liegen bleiben und vielleicht am Ziel vorbeitreiben, dass unser Glaube vielleicht todmüde wird oder todkrank wird, tot wird, wie es bei der Frau von Hiob der Fall war. Du schenke uns, uns aufzumachen und aufzurappeln, und du warnst uns davor auch in deinem Wort, dass es ja möglich ist, dass es wahrscheinlich ist, dass es so sein wird, dass unser Glaube nicht immer ja wirklich 100% ist, sondern dass er auch Schwankungen unterliegt. So schenke uns immer wieder aufzustehen, genug Öl dabei zu haben, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir das Ziel erreichen. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns ermutigst und uns hilfst. Amen.